Liebe Greifbar-Gemeinde, nichts verrät so viel über einen Menschen wie eine Testamentseröffnung. Das wahre Innere tritt nach außen, sobald es ums Erben geht. Und manchmal ist derjenige, der etwas vererbt, ein bisschen skurril, schräg drauf. Der hat 1955 ein italienischer Schauspieler seinem Theater, an dem er engagiert war, sehr viel Geld vermacht, allerdings unter der Bedingung, dass er nach seinem Tod den Totenschädel in Hamlet spielen darf. Andere vererben ihr Vermögen an Katzen und Hunde. So hat eine reiche Amerikanerin ihrem Hund 8 Millionen Dollar vererbt und der Hund trägt den bezeichnenden Namen Trouble. Schräg sind oft auch die drauf, die etwas erben. Schräg drauf und zu allem bereit und daran zerbrechen dann manchmal Familien. Darüber kann man dicke Romane schreiben wie John Grisham und lernen, nichts verrät so viel über einen Menschen wie eine Testamentseröffnung. Da heißt es dann, die Tochter und die Großnichte erben das Vermögen, der Sohn kriegt die Briefmarkensammlung und der Sohn hasst Briefmarken. Und schon bricht ein Krieg aus. Wer kriegt Omas Häuschen? Warum kriege ich so viel weniger und warum kriegt der überhaupt etwas? Stellen wir uns jetzt folgende Testamentseröffnung vor. Alle sitzen gespannt da. Und es sind genau 12 Erben. Einer nach dem anderen bekommt ein schönes Stück Land vermacht und zugesprochen. Prima Lage, großzügig bemessen, sehr fruchtbar. Einer nach dem anderen. Bis zum 12. Als der 12. an der Reihe ist, lautet die Auskunft: Auch du, lieber Levi, du erbst. Und zwar Gott. Große Augen. Wie bitte? Ja, hier steht, du erbst. Und zwar Gott. Das Merkwürdige an dieser seltsamen Testamentseröffnung, der 12. Erbe beschwert sich nicht. Er erklärt seinen Brüdern nicht den jüdischen Erbschaftskrieg. Er jubelt. Ich erbe. Gott. Was er wohl zu Hause erzählt hat, als Frau Levi beim Nachhausekommen vor dem Mittagessen ungeduldig fragt, nun sag schon, was haben wir gekriegt? Gott, sagt er und strahlt vor Freude. Diese Szene wird uns tatsächlich in der Bibel erzählt. Es ist die Geschichte der Landnahme und Landverteilung für die 12 jüdischen Stämme nach der Befreiung aus Ägypten. Sie bekommen alle ihr Land. Nur Levi nicht. Denn er wird den Dienst am Tempel tun. Er wird für den Gottesdienst zuständig sein, für das Lob Gottes, für das Gebet und für die großen Feste. Leben wird er von Spenden und Abgaben, das ist schon geklärt. Und er jubelt. Und er sagt, das Los hat es gut mit mir gemeint. Ich habe es bestens getroffen. Gott selbst ist mein Anteil am Erbe. Gott ist mein Anteil am Leben. Und ich frage mich gerade so, ob ihr merkt, wie seltsam das klingt. Hand aufs Herz. Stellt euch mal vor, in einem ganz besonderen Traum säßet ihr da. Das Testament wird eröffnet und es heißt, du erbst Gott. Nicht das Land, nicht das Haus, nicht das Vermögen, nicht den VW, nicht die Dauerkarte vom BVB, nicht das Ferienhaus in Schweden. Nur Gott. Nur Gott. Hand aufs Herz. Was würde euch durch den Kopf gehen? Was wäre los in eurem Herzen? Wie? Nur Gott? Der 16. Psalm, das alte Lied, aus dem Elsas Taufspruch stammt, nimmt diese uralte Geschichte noch einmal auf. Da betet einer, der genau so ein seltsames Erbe angetreten hat. Und er jubelt, Gott ist mein Gut und mein Teil. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das, was anfangs nur von Levi und seiner Familie galt, wird sozusagen in diesem alten Lied demokratisiert. Es wird zur Grundhaltung des Glaubens schlechthin, zur Herzenseinstellung all derer, die Gott lieben. Hört also die Schriftlesung aus dem 16. Psalm. Überschrift: Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn: Du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das ist Gottes Wort. Liebe Greifbar-Gemeinde, vielleicht habt ihr euch schon ein wenig gewundert, warum ich von diesem seltsamen Testament erzählt habe. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was hat das denn nun zu tun mit Elsas Taufe oder auch nur so ganz allgemein mit uns hier? Vielleicht seid ihr skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben und denkt, das ist ja total fromm abgedreht. Ich stelle mir an solchen Stellen immer mal Dieter Nuhr vor, den ehemaligen Messdiener, Kabarettisten und Spötter. Er würde wahrscheinlich ungefähr so sagen: Jetzt klar, wer will schon mehr vom Leben, wenn er Gott kriegen kann? Vielleicht seid ihr auch auf der Suche nach Gott, nach dem Glauben und fragt euch jetzt: Will ich das wirklich? Vielleicht seid ihr auch schon lange dabei und denkt: Huh, so radikal? Vielleicht denkt ihr an Elsa und fürchtet, dass aus ihr statt einer fitten Eisprinzessin bloß eine fromme Helene wird. Und in der Tat spricht hier mit diesem alten Lied der Glaube sein Innerstes, sein größtes Geheimnis aus. Gott allein. Wenn ich dich nur habe, betet an anderer Stelle einer, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Was ist das nur, dass Menschen so ergriffen sind, dass ihnen Gott nicht zur schönsten Nebensache der Seele wird, sondern zum Mittelpunkt ihres Lebens? Was ist das nur, dass sie nicht etwas von Gott haben wollen? Gute Gaben, Schutz vor Unfall, einen gedeckten Tisch, Frieden in der Welt und vielleicht noch eine Versicherung für das Leben nach dem Tod? Was ist das nur, dass sie nicht nur etwas von Gott haben wollen, sondern ihn selbst? Und wie kommt es, dass Menschen Gott tatsächlich nicht nur glauben, fürchten, gehorchen und anflehen, sondern geradezu lieben? Lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand und von allen Kräften. Der Beter von Psalm 16 hätte eine ganze Reihe von Antworten. Ich gehe sie mit uns durch, kurz und knapp, es sind vier. Die erste und die wichtigste Antwort: Es ist die pure Freude, nur mit Gott zusammen zu sein. Mein Herz freut sich, meine Seele ist fröhlich, betet der unbekannte Mensch im Psalm. oder auch mit Elsas Taufspruch. Freude die Fülle, Wonne zu deiner Rechten. Gott ist pure Freude. Und das übersetzt der Luther wunderschön. Wonne. Das ist so eines von diesen schönen alten deutschen Worten. So in einer Reihe mit Habseligkeit, Augenweide, Tollpatsch und Schluckspecht. Wonne. Wonne, das ist viel mehr als Freude. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist eingetaucht und gebadet in purem Frohsinn. Das ist ein tiefes Wohlgefühl. Der Wonnemonat Mai lässt unsere Seelen aufatmen. Es wird alles weit und neu und frisch und grün und atmet diesen unvergleichlichen Frühling. Gott ist pure Wonne. Er ist der vollkommene Mai. Nicht verkniffener Gerichtsvollzieher, nicht fernes höchstes Wesen, nicht böse blickender Tyrann. Gott ist pure Wonne für uns. Warum das alles? Weil wir seine Idee sind, weil er in uns investiert, den Frühling, unsere Gaben, eine Welt, die er für uns eingerichtet hat, unkaputtbare Zuneigung, morgendlich frische Geduld. Weil er uns erträgt, uns mehr oder weniger seltsame, in uns verbogene, liebenswerte und verachtenswürdige Wesen. Gott kennen. Es bedeutet zu wissen, ich bin erkannt, bis ins Letzte und Tiefste durchschaut. Und ich bin zugleich dauerhafter und unzerstörbarer, geliebt und angenommen, als ich mir je hätte träumen lassen. Und Jesus ist der Grund für all das. Er ist der Beweis, dass Gott nichts zu teuer war für uns. Ihn gab er für uns und damit alles. Nichts hat er zurückgehalten. Und wenn uns alles zerbräche und wenn uns alles im Leben zerbröselte, ist er immer noch da. Und daran entzündet sich meine Liebe. Wie sollte das Herz da nicht hüpfen? Wonne, Wonne über Wonne. Jesus ist die Gnadensonne, heißt es in einem alten Lied. Und Wonne auch für Wonne proppen, wie Elsa. Noch so ein Wort. Aber im Ernst, was brauchte ich mehr, um leben und sterben zu können? Nichts kann das toppen, nichts kann das zerstören. Darum, der Herr ist mein Gut und mein Teil, mein Erbe, das, was ich vom Leben haben will. Und daran hängt dann auch die zweite Antwort. Er ist Halt und Hilfe, wenn es in unserem Leben schwierig wird. Der Beter begann ja, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, mit einer Bitte. Bewahre mich, mein Gott, denn ich traue auf dich. Der diesen alten Psalm gebetet hat, tat das nicht nach 3 Pina Coladas beim Sonnenuntergang. Es geht ihm nicht gut. Er fürchtet sich und er ist offensichtlich in Gefahr. An wen sollte er sich wenden? Welches Fundament trägt? Es ist wichtig zu sehen, dass die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott nicht die Tore zu einem sorgenfreien Leben eröffnen. Es ist kein leichtes Leben, das dieser Beter führt. Der Psalm wird in der Überschrift dem König David zugeschrieben, sicherlich dem größten unter den Königen Israels. Aber was war das für ein Mann? Das war ein Mann mit so vielen Brüchen, dass man sie kaum zählen kann. Das war einer, der sich selbst oft nicht im Griff hatte, nicht unter Kontrolle hatte. Das war jemand, der in seinen Beziehungen zu nahezu allen seinen Kindern brutal gescheitert ist. Das ist jemand, der den Neid anderer magnetisch anzog. Und das ist jemand, der sein ganzes Lebenswerk, die Gründung einer Nation, nicht etwa dankbar genießen und dann friedlich und freundlich in die Hände von guten Nachfolgern legen konnte. Es gab vielmehr schwere Konflikte, böse Attacken, einen Krieg nach dem anderen. Was trägt, wenn das Leben so mit einem umspringt? Und David sagt, nur Gott trägt. Nur er ist mein Teil. Nur seine Rechte hat genug Kraft und Hilfe, bringt mich da durch. Nur mit ihm behalte ich Hoffnung, dass es noch gut werden kann mit mir und meinem Werk, mit meinen Kindern und unserem Land. Daran hängt wiederum die dritte Antwort. Es gäbe ja Alternativen. Es gibt immer andere höchste Werte, mächtige Ideen, religiöse Angebote, letzte Möglichkeiten. Sie versprechen viel, sagt der Beter hier, und sie halten nichts. Sie versprechen viel und sie halten nichts. In religiöser Sprache nennt man so etwas Götzen. Die versprechen viel und halten nichts. Sie versprechen viel, aber zuerst fordern sie alles. Ein amerikanischer Schriftsteller, David Foster Wallace, hat vor amerikanischen Studenten einmal Folgendes gesagt. Wir alle beten an. Wir haben nur die Wahl, wen oder was wir anbeten. Aber anbeten werden wir alle. Wir rennen hinter denen her, die uns ein gutes Leben versprechen. Und der Beter sagt, das bringt nur Herzeleid. Und damit sind wir beim nächsten schönen, alten, deutschen Wort. Und es gehört in eine Reihe wie Liebeskummer, Mauerblümchen und Kummerspeck. Herzeleid. Herzeleid. Tiefer Schmerz. Bedauern. Enttäuschung. Was wurde uns nicht alles versprochen, wenn wir nur die richtigen Opfer bringen, uns genügend einsetzen, unser Leben ausreichend aufopfern? Was wurde uns nicht alles versprochen? Vom Geld und von der Macht, von der Ehre und vom Stolz aufs Vaterland, das gerade wieder modern ist, vom Sozialismus oder wahlweise vom Kapitalismus. Opfere und du wirst leben. Und was ist? Herzeleid. Nur Gott, sagt der Beter, nur er hat mich nie enttäuscht. Er war da, hat mich gehalten, mir Hoffnung gegeben, mir Kraft geschenkt und mir gezeigt, dass die Welt zwar so ist, wie sie ist, aber dass er schon dabei ist, sie Stückchen für Stückchen zu heilen und in Ordnung zu bringen. Und er hat mir gezeigt, wie er nicht Opfer verlangt, sondern selbst jedes Opfer bringt. Nur Gott ist mein Gut und mein Teil. Und daran hängt nun die letzte und vierte Antwort. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Auch das ein Teil von Elsas Taufspruch. Der Beter sagt, du hast mich beraten und mein Herz mahnt mich des Nachts. Die Basisbibel übersetzt, in den Nächten erinnert mich mein Gewissen an seine Weisungen. Und am Ende eben, du weist mir den Weg zum Leben. Ich sage das jetzt nochmal gezielt mit Blick auf Elsa. Vielleicht auch mit Blick auf alle Kinder und Enkel. Irgendwann lassen wir sie los. Irgendwann wollen und sollen sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Dieses schöne und schwierige und manchmal gefährliche Leben. Und was sich dann Eltern und Großeltern fragen ist, woher bekommen die Kinder einen inneren Kompass für ihr Leben? Wie können sie lernen, sich in dieser komplizierten Welt zu orientieren? Wie wächst so etwas wie eine sichere Intuition, wann ich Ja und wann ich entschieden Nein sagen sollte? Wann ich voranschreien sollte und wo ich fliehen sollte? Wie entwickelt sich so etwas wie ein GPS des Herzens, das ein gesundes Empfinden hat, was anständig ist und was lebensfeindlich ist? Du tust mir kund den Weg zum Leben. Du berätst mich. Und wenn ich grübele und denke, dann ist dein Rat meine Orientierung, so sagt es der Beter. Und das ist ein ganz lebendiges Geschehen. Das ist nicht einfach die Empfehlung, ein paar Gebote und Gesetze auswendig zu lernen. Vielmehr formt Gott unsere innere Kommandozentrale. Und er nutzt dazu das Zusammenspiel dieses alten Buches der Bibel mit seinem guten Geist und unserem Verstand und unserem Herzen. Und dann entwickelt sich in uns so etwas wie eine sichere Intuition. Nur damit wir uns richtig verstehen, das klappt auch nicht immer, weil wir Menschen sind. Aber wenn wir dann gefallen und gestolpert sind, dann stehen wir wieder auf und Gott sagt, auf ein Neues. Oder vielleicht sagt er es auch auf Altdeutsch. Steh auf, mein lieber Tollpatsch. Auf geht's, ein Neues. Nur Gott ist mein Teil und mein Gut. Das ist das Erbe, das dieses komische Testament eröffnet. Freude, ja Wonne, weil wir unendlich geliebt und unendlich geliebt sind. Kraft aus Gottes starker rechter Hand. Bewahrung vor Herzeleid, vor denen, die alles versprechen und nichts halten. Ein innerer Kompass, der uns hilft, uns in diesem schwierigen Leben zurechtzufinden. Der Levi jubelte bei jener Testamentseröffnung, als er Gott erbte. Nur Gott. Es bleibt eine Frage, die ihr vielleicht gerade noch so etwas sorgenvoll bewegt und die ich vielleicht zum Schluss noch beantworten sollte. Vielleicht sagt ihr jetzt, okay, wir haben jetzt ansatzweise verstanden, dass die Sache mit Gott offenbar so etwas ist wie eine tiefe Liebesbeziehung. Und wir haben etwas gespürt von der Begeisterung für Gott. Wir können vielleicht ahnen, dass Menschen von Gott so angetan sind, dass sie ihn von Herzen liebgewinnen. Und wir sehen, dass es wohl das Leben verändert, wenn man so mit Gott lebt. Nicht mit religiösen Lehren und Regeln, nicht mit Traditionen und ehrwürdigen Ritualen, sondern mit einem quicklebendigen und liebesstarken Gott. Vielleicht könnte man es also Elsa und dann auch Nathanael, Grete, Jasper, Bennett, Aimo, Samuel und allen anderen tatsächlich wünschen, dass sie dieses alte Lied zu ihrem eigenen machen. Vielleicht könnte es sogar passieren, dass ich mir wünschte, ich machte es zu meinem eigenen Lied. Nur diese eine Frage: Was ist dann mit all dem anderen, was schön ist auf dieser Erde und in diesem Leben? Nur Gott? Kein Erdbeerkuchen? Kein Bachkonzert? Kein Mountainbike und keine Schmetterlinge im Bauch? Kein Spaß an der iWatch und am Bose-Lautsprecher? Kein Stolz auf die gute Prüfung und kein Ehrgeiz im Beruf? Keine tiefe Liebe zu Kind und Kegel, auch so ein schöner deutscher Name, Kind und Kegel, steht dieses nur Gott, also in Konkurrenz zu allem, was noch schön ist auf Erden und in diesem Leben. Würde Elsa also doch eine fromme Helene, bibelfest, aber weltfern? Dietrich Bonhoeffer hat das einmal für seinen Freund und Schwager Eberhard Bethke durchdacht. Und er fragt ganz einfach so: Wie könnte Gott so klein sein, dass er die Konkurrenz von Erdbeerkuchen und Schmetterlingen im Bauch fürchten müsste? Und wie könnte Gott so kleinlich sein, uns die WM und den Triumph der bestandenen Prüfung nicht zu gönnen? Was sollte er dagegen haben, dass wir Bach und seine Söhne lieben oder auch Mumford & Sons? Und Bonhoeffer wählt dafür ein Bild aus der Musik. Er sagt: Unsere Liebe zu Gott, nur Gott, ist der Cantus Firmus, die Grundmelodie, die unter allem anderen liegt, der feststehende und nie endende Gesang. Und dann kann alles andere, Schöne, Wahre und Gute, sich entfalten, wie ein starker Kontrapunkt, ganz selbstständig und doch immer auf den Cantus Firmus bezogen. Und dem gerade frisch verheirateten Freund sagt er: Lasst in eurer Liebesbeziehung den Cantus Firmus kräftig erklingen und ihr werdet sehen, wie gut das dem Kontrapunkt eurer Liebe tun wird. Und da schließe ich mich an und bleibe noch eine Sekunde bei diesem Beispiel. Das macht eine menschliche Liebe reich und stark. Wenn jeder und jede für sich weiß, der andere ist nicht mein Gott. Und der andere muss auch gar nicht mein Gott sein. Er darf ein Mensch bleiben, liebenswert und fehlbar, begabt und begrenzt. Gott ist ja schon ein anderer für mich. Aber das macht eine menschliche Liebe schwach und belastet, wenn der andere mein Gott sein muss. Da droht Herzeleid und nicht Wonne. Und noch etwas: Wenn wir dann doch scheitern oder wenn der Tod, dieser schreckliche Scheidungsrichter, dazwischentritt, dann merken wir, am Anfang und am Ende ist es nur Gott. Mein schönstes Erbteil, mein liebliches Land, das beste Los, das ich ziehen konnte. Und das kann mir nicht einmal der Tod und nicht einmal mein Scheitern rauben. Welch seltsame Testamentseröffnung. Da bekommt einer Gott als Erbe und kann gar nicht aufhören, sich zu freuen. Und liebe Greifbar-Gemeinde, kleiner ist es nicht zu haben, was wir heute Elsa zugesprochen haben. So groß ist das, was auch uns allen gilt. Und wenn euch das nahe geht oder einleuchtet oder vielleicht sogar bewegt, dann ruft Gottes Volk